Moin Boris, wie geht's dir?
Moin André, mir geht's sehr gut. Wie ist bei dir?
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf bei dir in Frankfurt.
Herzlich gerne, mein Lieber. Herzlich
Wir sitzen
gerne.
Hier auf deinem beigen Sofa. Ist es beige?
Ich würde sagen, es ist mehr so grau, aber...
Auf deinem grauen Sofa. Also nicht grauenvoll, aber...
Ja, Gott sei Dank.
Aber grau.
So.
Und wir haben uns überlegt, wir unterhalten uns mal über Heimcomputer.
So ist das.
Wir sind ja beide mit Heimcomputern aufgewachsen und ich würde gleich mal mit einer steilen These starten.
Oha.
Denn ich würde mal die These in den Raum werfen, dass es den Begriff Heimcomputer für mich damals überhaupt nicht gab. Denn für mich waren das alles Mikrocomputer. Kannst du mit dem Begriff auch was anfangen?
Steile These. Also für dich gab es einfach den Begriff nicht. Jetzt muss ich mal ein bisschen überlegen. Mikrocomputer, mit dem Begriff kann ich natürlich was anfangen. Ich muss jetzt nur sagen, ich weiß nicht, ob quasi nur jetzt in der Retrospektive, weil ich darüber gelesen habe, oder ob ich es damals bewusst wahrgenommen habe. Und zweiter Punkt, da ich ein paar Länze jünger bin, ist es natürlich so, ich glaube bewusst, ob ich bewusst in meiner Jugend den Begriff Heimcomputer überhaupt wahrgenommen hätte oder ob es da schon Personalcomputer waren für mich, das wäre die nächste Frage, die ich mal in den Raum stellen würde.
Okay, Personalcomputer sind aus meiner Sicht immer die Nachfolger der Mikrocomputer.
Sagt man. Ja, ja.
Also, ne, um den Begriff Heimcomputer zu vermeiden jetzt. Nein, also der Punkt ist, ich glaube, zum allerersten Mal, als ich mit kleinen Computern für zu Hause in Berührung kam, da wurden die oft betitelt als Mikrocomputer. Auch in den einschlägigen Zeitschriften, also in diesen Heimcomputerzeitschriften sogar. Also es gab so eine Melange, also es gab so einen Mischmasch an Begriffen damals noch. Und es war, was die Zeit ja auch so geprägt hat, noch nicht alles ausdefiniert. Ne? Es war was Neues. Computer für zu Hause waren ja eigentlich bis dato nicht existent und waren etwas Neues. Kannst du dich noch an deinen ersten Heimcomputer erinnern?
Ja, definitiv. Das wäre dann der C64 gewesen, die Aldi-Ausführung. Nicht beige, sondern grau übrigens, wie mein Sofa.
Okay.
Und das war in den 80ern tatsächlich, aber nur aus zweiter Hand, weil mein älterer Bruder hatte einen. Und da durfte ich dann auch mal mitspielen. Ne? So kam das. Und vielleicht die frühesten Erinnerungen, das muss so vielleicht 85, 86, na, wenn es die Aldi-Version gewesen war, eher 86, 87 gewesen sein, schätze ich. Ja.
Okay. Und der wurde dir aber geschenkt?
Den bekam ich dann später, Anfang der 90er, als eigentlich kein Mensch mehr ernsthaft an C64 dachte, bekam ich den weitergereicht von meinem Bruder.
Ach so, Anfang der 90er erst.
Da bekam ich den erst. Ich bin ja 81 geboren und hatte halt sehr lange nur einen sekundären Zugang zu C64 und Atari 2600 eben über meinen Bruder. Und das änderte sich dann erst Anfang der 90er, als ich den C64 bekam, mir von meinem Ersparten dann so die erste Heimkonsole kaufte, ein NES. Und dann später auch ein Gameboy. Und so rutschte ich dann so ein bisschen in diese Welt. Aber was die Welt der Computer angeht, also da ist der C64 eben der erste gewesen, ja. Aber jetzt reden wir die ganze Zeit doch vom C64 als Heimcomputer. Wie ist denn das jetzt eigentlich?
Ja, wie ist das? Also ich bin ja irgendwie ein bisschen älter als du, genau 10 Jahre, 71 geboren. Und ich habe meinen ersten Mikrocomputer, das war der ZX81 von Sinclair, 1984 bekommen zu Weihnachten. Da war ich halt 13 Jahre alt. Und das war wirklich ein Computer, der noch als Mikrocomputer betitelt wurde. Der wurde sogar als Bausatz verkauft. Also als quasi Platinen-Lötbausatz. Das ist so eine Schachtel gewesen mit Transistoren, Widerständen und Pipapo. Und dann konnte man den selbst zusammenlöten. Also um einen Z80-Prozessor halt zentriert. Und das war, wie gesagt, noch vor der etablierten Welt, würde ich sagen. Es fühlt sich auch so für mich an, wie ein Heimcomputer an, weil er eben in Deutschland halt keine große Plattform hatte. Also er war nicht irgendwie wie die Commodore-Heimcomputer damals halt schon mit Software beseelt. Es gab eigentlich keinen Markt, kaum einen Softwaremarkt. Und als ich den geschenkt bekam, war ich natürlich sofort der Exot. Ja, alle hatten zu dem Zeitpunkt schon andere Geräte, oftmals halt auch ein VC20 oder ein C64. Und ich bekam diesen kleinen Sinclair aus England für 99 D-Mark und hatte keine Software. Und das war fatal. Und es hat natürlich dazu geführt, dass ich mich anders mit dem Gerät auseinandergesetzt habe, vielleicht als andere, die irgendwie einfach nur ein Spiel laden mussten von Diskette oder halt Dataset am Anfang. Ich musste mir die Spiele selbst beschaffen und ich habe sie alle abgetippt. Ja. Womit wir hier, also da könnten wir jetzt einen Ausflug machen in die Welt der Heimcomputerzeitschriften natürlich. Ich musste mir also die Spiele selbst beschaffen und wie dann auf einem handelsüblichen Kassettenrekorder abspeichern. Und dieser Zugang hat eben auch zu einer ganz anderen Auseinandersetzung mit der Materie geführt, weil man natürlich viel mehr und viel näher am Thema Computer war, als am Thema Spiele konsumieren. Ja, also man musste halt Basic verstehen, zumindest das Betriebssystem ein bisschen verstehen und auch mal einen Programmfehler beseitigen können eventuell und hat sich natürlich mit Basic Code, also mit Programmiersprachen viel eher befasst, glaube ich, dann als Menschen, die vielleicht nur irgendwas geladen haben. Hast du denn auch Berührung gehabt mit Basic und Programmiersprachen in der Zeit?
Mit Basic ja. Das war dann aber tatsächlich erst so Anfang der 90er, auch auf dem 64er nach wie vor, weil ich mit dem Computer auch ein kleines Handbuch bekam natürlich, das dem beilag. Ne? Und da gab es ja diesen berühmten Ballon, den man abtippen konnte, diesen Commodore-Ballon, der dann so über den Bildschirm flog quer. Und das habe ich natürlich gemacht und war total begeistert.
So eine Sprite-Demo gewesen.
Ist eine Sprite-Demo, ja, eine ganz rudimentäre. Mhm. Und wow, dachte ich, das ist es jetzt. Ne? Und eins der ersten Dinge, die ich dann gemacht habe, ist, ich habe versucht zu verstehen, wie ist das Sprite aufgebaut? Das wird ja gut erklärt. Und dann habe ich verstanden, wenn ich mir das auf Millimeterpapier also aufmale und dann summiere quasi die Zahlen, dann kann ich mir da mein eigenes Sprite reinmachen. Und das war das Erste, was ich dann gemacht habe. Ich habe also einen Revell-Bausatz von einem Zylonjäger, einem Kampfstein Galactica. So, und dann die Bauanleitung genommen, über dieses Millimeterpapier gehalten, das so grob abgepaust und dann pixelmäßig übertragen. Das Ganze musste man dann noch ein bisschen verkleinern. Und dann habe ich dann so quasi einen Zylonjäger statt einen Ballon über den Bildschirm fliegen lassen. Dachte mir, boah, das ist jetzt der Anfang, jetzt machst du da richtig erstes geiles Spiel.
Cool.
Spoiler-Alarm, dazu kam es natürlich nie, weil damit war im Prinzip meine Basic-Knowledge schon mehr oder weniger erschöpft.
Okay.
Ich habe dann eher noch versucht, ein bisschen in Richtung Adventure was zu machen. Aber auch nur rudimentärst und das ging also auch nicht sehr lange, sehr weit. Aber auf einer anderen Ebene hat mich der C64 sehr beeinflusst, weil nämlich viele Spiele, komplexere Spiele, Adventures und sowas, natürlich auf Englisch waren. Und da hast du ja als junger Mensch jetzt nicht mal unbedingt einen Zugang zu. Du kennst die Sprache ja nicht, ne? Mhm. War bei mir zumindest so. Und dann hatte ich den unbedingten Willen, aber die Sprache zu verstehen, um die Spiele zu verstehen.
Ja.
Und das hat mir viel, viel gebracht. Und es hat irgendwie eine intrinsische Motivation herausgeführt, dass ich wollte quasi in Englisch auch gut sein und das verstehen, damit ich irgendwie mit dem Computer besser kommunizieren kann oder besser verstehen kann, was er mir gibt, ja, spielemäßig. Und das hat mir viel geholfen. Die Logik vielleicht hat mir insgesamt noch was mitgegeben, also die Logik eines Programmablaufs, wie das funktionieren muss, wenn du zum Beispiel ein Adventure programmierst mit den Sprüngen und hin und her und diesen Datazeilen und so. Fand ich immer faszinierend und mich hat auch immer fasziniert, dass man sehr eingeschränkt, aber auf einer ganz unteren Ebene mit dem Computer kommunizieren kann, indem man nicht 1 und 0 eintippt. Also ich auch damals noch nicht wusste, dass es überhaupt so geht. Basic war meine erste Berührung mit dieser Programmiererfahrung. Aber du hast ja Begriffe verwendet, ne? Du konntest ihm ja, ich will nicht sagen Sätze, aber if then und so und go sub return und so. Du hattest bestimmte Möglichkeiten, ihm ganz einfach so ein bisschen was zu vermitteln. Und das hat mich begeistert. Ich muss heute noch oft daran zurückdenken, wenn, weiß ich nicht, Datenbankabfragen irgendwie gemacht werden oder selbst beim Thema KI, das ja auf einer ganz anderen Ebene funktioniert. Aber trotzdem denke ich manchmal noch an Adventures und wie sie strukturiert sind zurück bei dem Thema und denke mir, aha, spannend, wie sich das so alles entwickelt hat. Ja,
ja, das ist krass, ne? Das geht mir ganz genauso. Das sind einfach Grundlagen, ne? Also genau, also Schleifenkonstruktion, Variablenhandling, diese ganzen Grundlagen der Programmierung, die waren da schon definiert in dem Basic und vor allem das Prozedurale, daran denkt man eigentlich permanent, ne? Also dieses Abfragen von Schleifenkonstruktionen und sowas, also PHP zum Beispiel heute oder irgendwas, wenn ich in WordPress irgendwas mache, das hilft mir immer noch tatsächlich, was ich damals mit 13 in der heiligen Nacht, ich habe das für mich am heiligen Abend bekommen, das Gerät, in dem ZX81 Basic Handbuch gelesen habe und wie begeistert ich war, als ich die ersten Tastaturabfragen gemacht habe und mit Variablen gearbeitet habe, das waren Welten, die sich da aufgetan haben für mich und Türen, Ja, und die haben einen Nachhall bis heute, ne? Und das ist auch das Spannende an der ganzen Heimcomputer-Thematik im Grundsatz, finde ich. Dass dieses, was intrinsisch genannt eben von dir, diese Wissensvermittlung, was die für einen Nachhall hat. Also wie wichtig die Auseinandersetzung ist mit Computertechnologie und wie sehr uns das damals geprägt hat. Also ich bin dann ja auch, habe ja auch einen IT-Beruf ergriffen und das nicht ohne Grund. Ich glaube, dass die magische Nacht damals dazu beigetragen hat, dass ich beruflich heute da bin, wo ich bin und diesen Weg eingeschlagen habe, weil mich Computer haben mich instant fasziniert. Das war so, das war ein richtiger Augenöffner, ein Türöffner. Und wenn ich an die heutigen Zeiten denke und meine Kinder zum Beispiel, dann wünsche ich mir das manchmal, dass weniger konsumiert wird und mehr spielerisch versucht wird, hinter die Kulissen zu schauen. Die Konzepte heute sind aber nicht dafür gemacht oft. Das sind halt Konsumentenkonzepte, sage ich mal. Ne? Auch in einem Betriebssystem, also so ein Apple-Betriebssystem zum Beispiel, ist nicht dafür gemacht, dass du dahinter guckst und dass du das modifizierst. Bei Linux oder bei so einem Raspberry ist das schon eher der Weg. Aber da braucht man natürlich einen Antrieb. Und damals war eben der Antrieb der, dass wir nichts anderes hatten. Ne? Klingt jetzt natürlich sehr abgedroschen von zwei Fenstern hier auf dem grauen Sofa. Aber wir hatten ja nichts anderes. Also haben wir uns damit befasst und haben, wie du schon sagtest, mit deinem Raumschiff, haben halt den Code modifiziert und dann ging die Was-passiert-dann-Maschine los. Ja, also mal gucken, was passiert. Was ist, wenn ich diese Zahl ändere und was passiert dann? Und das hat eben uns spielerisch herangeführt an ein Technologieverständnis. Ne? Genau, also bei mir war es dann so, der ZX81 war das erste Gerät, habe ich lange mit gelebt. Ich denke mal so locker 3 Jahre, 4 Jahre. Habe dann immer wieder Listings abgetippt, habe auch mal was bestellt in England, Kassetten oder so. Und ich war das Underdog, ne? Also so das Nerdy Kid. Und dann bin ich aber nicht zum C64 gegangen, sondern der war auch immer noch zu teuer. Ich bekam einen C16 von Commodore. Und das ist natürlich jetzt so die konsequente Fortsetzung des Nerdtums, weil das war wieder so ein Gerät, das ja nicht von Erfolg, dem der Erfolg nicht beschert war und wieder so eine Kompromissgeschichte war. Wieder keine Software, außer halt die deutsche Kingsoft und so. Aber es war wieder ein Gerät, für das ich Listings abtippen musste und mit dem ich wieder nicht auf der Höhe war meines Schulfreundeskreises, sage ich mal, ne? Aber es hat eben auch in mir eine große Liebe zu Exoten entfacht, in dem Computerumfeld und vor allen Dingen die Perspektive, mich halt zu befassen mit dem, was ich habe und mir irgendwie die Möglichkeiten selbst zu erschaffen. Und das ist schon auch cool irgendwie. Wie lange hast du denn mit dem C64 dann gelebt?
Bis heute. Das klingt krass, aber seitdem er Einzug gehalten hat bei mir, ist er nie wirklich dann weggewandert. Also er war am Anfang natürlich mein Hauptcomputer natürlich. Mhm. Und ich habe dann bei einem Kumpel einen Amiga 500 erlebt, hatte mir auch gedacht, das könnte vielleicht mein nächster Rechner werden, ohne mich aber intensiv damit zu beschäftigen, gibt's den dann noch und ist der interessant? Das muss so 94, 95 gewesen sein. Ich hatte mir auf jeden Fall die Amiga Games war es, glaube ich, nicht die Amiga Joker. Amiga Games, 2, 3 Ausgaben schon mal gekauft.
Okay.
Da war eine Diskette dabei.
Oh.
Und ich dachte mir, okay, du fängst jetzt lieber schon mal an, dir eine Software-Library aufzubauen, weil was du hast du, weil der Amiga war klar, der kommt, ja, logisch.
Ja, okay.
Ja, dann kam er aber nicht, sondern es war 1995 und dann kam gebrauchter 386er ins Haus.
Okay.
So, und dann ging es eben in die Richtung PC-Schiene. Aber trotzdem, währenddessen und dann, ne, wie wir das alle kennen, die Evolution der PCs von da an, wurde halt immer leistungsstärker. Und der 64er ist aber nicht wirklich verschwunden. Ich habe ihn nicht abgebaut. Ne? War immer noch dann war wirklich ein kompletter Spielecomputer nur noch. Und der war immer noch da. Und wurde auch fleißig gespielt. Also wenn Freunde mich besucht haben, dann war nicht die Frage, okay, was spielen wir auf dem PC? Ja, auch. Aber so, was hast du denn so auf der Kiste? Was kann man da so machen?
Okay.
Und da wurde natürlich auch im 64er gespielt. Also es war eine Koexistenz von verschiedenen Plattformen, die sich bei mir da ja schon angesammelt hatten.
Das ist ja schön.
Und auf jedes hatte halt was für sich, ne? Auf jedem konntest du was erleben, was du auf anderen Systemen nicht erleben konntest. California Games jetzt mal als Beispiel, ja? Das haben wir dann immer gerne gespielt. Yeah. Nintendo World Cup zum Beispiel auf dem NES, ja? Und auf dem PC dann sowas wie LHX.
Ja.
Ja, so. Ja. Und das ist ja nicht interchangeable, das kannst du nicht alles gegeneinander austauschen. Das funktioniert halt nur auf den jeweiligen Plattformen so gut.
Mhm.
Und ja, deswegen, es klingt immer so ein bisschen abgedroschen, wenn ich sage bis heute. Aber es ist ja bis heute so, du hast es ja drüben in meinem Zimmer, siehst du den 128er noch. Also es ist bis heute der 64er und beziehungsweise der 128er immer aufgebaut und immer bereit, jederzeit eingeschaltet zu werden und bespielt zu werden. Ja.
Wenn du so mal rekapitulierst, was würdest du sagen, ist so die Essenz der Heimcomputerzeit für dich? Was nimmst du da mit aus dieser Phase deines Lebens?
Heimcomputerzeit, ich destilliere es mal auf zwei Aspekte runter. Der eine greift bis in die Amiga-Zeit, der andere nicht. Und zwar das Thema, du hast keinen Bildschirm, sondern du nutzt deinen Fernseher. Also du hast einen eingebauten RF-Modulator oder HF-Modulator. Und der andere ist, du hast ein Kassettenlaufwerk, so wie du es eben beim Sinclair beschrieben hast, und lädst und speicherst eben Daten und Spiele von Kassette. Und das ist, glaube ich, ein wesentliches Merkmal, das Gefühl zumindest für mich in die Definition von Heimcomputern gehört, in der Abgrenzung zu Personalcomputern. Ja. Auch wenn Commodore beim C64C gesagt hat, ach, jetzt kleben wir hier vorne mal einen Sticker drauf und nennen das Ding einfach schon direkt Personalcomputer. Ihr wisst dann schon, was gemeint ist. Ne?
Ja,
ja, cleverer Move. Aber ja, also ich finde für mich, Heimcomputer sind die Dinger, die man nicht nur an den Fernseher anschließt, sondern die auch mit einem Kassettenlaufwerk funktionieren. Ne? Und das schließt den Amiga aus. Der führt für mich schon eher in Richtung Personalcomputer, ehrlicherweise. Auch mit all seinen Specs und was er kann und was man aus der Kiste rausholt. Das geht schon eigentlich über das hinaus, was ja man so einem Heimcomputerchen zutrauen würde eigentlich.
Mhm. Mhm. Ich habe dann nach dem C16 dann doch irgendwann den C64 bekommen.
Ach, guck.
Ja, also alles wurde gut. Und ich habe dann auch eine Floppy bekommen. Und ich hatte dann natürlich auch den Diskettenkasten voll mit Sicherheitskopien und alles gut. Also ich habe dann alles spielen können, was alle anderen spielen konnten. Und der Effekt war interessant. Es war dann trotzdem nicht so, dass ich überwältigt war vom C64. Es war nicht so, dass ich komplett weggeblasen war, was der C64 jetzt kann, was der ZX81 und der C16 nicht konnte. Objektiv gesehen konnte er natürlich viel mehr, aber ich war nicht unglücklich gewesen mit meinen Computern vorher. Das war ein interessantes Erlebnis, weil ich habe meine Listings geliebt, ich habe meine abgetippten Spiele geliebt und ich habe die immer noch gespielt. Und ich habe auch gerade zum C16 eine große Liebe entwickelt, weil das war einfach so ein kleines Gerät, das ich irgendwie, wir waren so Partner, was ich meine. Das war so, wir gehörten zusammen. Wir waren ja quasi isoliert und ich und du alleine so in der Pubertät und irgendwie hat das zusammengeschweißt, dieses Underdog-Gefühl. Und ja, also für mich ist die Heimcomputerzeit, wo du von Destillieren redest, kann ich auf zwei Dinge runterbrechen. Das erste ist Listings abtippen. Und ja, Verständnis für Basic entwickeln, für Programme entwickeln und Debugging und all solche Sachen. Und das zweite ist dadurch auch einfach Verständnis für Computer zu entwickeln. Tatsächlich für die Hardware, für eine RAM-Erweiterung, für wie ein Computer funktioniert. Das ist für mich so ein richtig großer Punkt aus dieser Ära, den ich mitnehme, der mir den Übergang in die neue Ära auch erleichtert hat. Für mich kam dann nach dem C64 auch der erste XT. Und das war dann ja noch mehr Computertechnik. Dann ging es ja richtig los mit Modularität, mit Steckkarten auf das Mainboard stecken und all diesen Sachen, MS-DOS und Laden in hohen Speicher und so. Also es war ja, das war so eine Konstante eigentlich, ne? Dass man sich mit Computertechnik dann weiter beschäftigt, ne? Das Einzige, was ich nie gemacht habe, ist zum Beispiel über Basic hinauszugehen damals. Also ich hatte einen Freund, der hat dann schon auf dem C64 hatte ich sie diese dicken Data-Becker-Bücher gekauft, na, diese rot-weißen Dinger, und hat dann Assembler programmiert, solche Sachen.
Ui.
Das habe ich ein bisschen probiert. Ich konnte da auch so ein paar Befehle dann mal irgendwie in so einen Editor einhacken, aber ich habe es nie geschnallt. Also mit Register befüllen und auslesen, rauf, runter und so, irgendwas inkrementieren und so, da war ich noch nicht weit genug, das zu verstehen, glaube ich. Er hat das dann schon gemacht und war dann natürlich sehr hardware-nah unterwegs. Hat dann irgendwie versucht, irgendwelche Schnittstellensachen da zu programmieren und so. Da war ich komplett überfordert mit. Ja.
Krass, kann ich verstehen. Ja, das würde mich auch, hätte mich auch in der Zeit nicht oder hat mich nicht erreicht. Ich hatte einen Kumpel, der mit Pascal dann viel gemacht hat, auf dem PC natürlich. Unter anderem, das hat mir sehr imponiert, wir hatten auf dem Atari 2600 damals viel Combat gespielt. Und zwar ausschließlich die Variante, wo man mit Doppeldeckern gegeneinander spielt. Jeder hat so einen kleinen Doppeldecker, okay, kann sich hinter den Wolken verstecken und, und schießt dich ab. Sehr rudimentär, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. So viel Spaß, dass wir unsere Sessions sogar auf VHS aufgenommen haben.
Oh, cool.
Weil wir dachten, boah, das gucken wir uns irgendwann nochmal an. Ja, haben wir uns angeguckt, aber es fehlt natürlich dann auch die Interaktion miteinander. Ne? Du siehst dann im Prinzip nur zwei Doppeldecker, die sich abschießen.
Ja.
Weiß nicht mehr, wer wer war.
Ja.
Also es war im Gedanken dann schöner, als es hinterher tatsächlich rauskam. Jedenfalls hat er das Spielprinzip genommen, hat sich überlegt, ja, wie könnte das funktionieren? Wie könnte ich das in Pascal abbilden?
Mhm.
Und hat das nicht ganz zu Ende gebracht, aber er ist so weit gekommen, dass wir also Sprites hatten, die wir steuern konnten, dass man sich schießen konnte und dass Punkte-Counter es gab. Aber keine Grafik in dem Sinne. Also es waren halt nur so Blobs oder Vierecke. Ne? Und er hat mir das dann versucht zu erklären. Ich weiß es noch. Ein Silvester haben wir uns mal dafür Zeit genommen, haben gedacht, boah, jetzt hauen wir richtig an, wir starten durch in der Games-Branche. Ne? Da ist es jetzt hier der Anfang, ganz geil und so. Silvester, ne? Ja. Andere, lass die Idioten feiern. Wir machen hier mal richtig Programm.
Cool.
Und da hat er mir das Listing, nenne ich es mal, weil ich nicht weiß, wie man es sonst nennen soll, gezeigt in Pascal und erklärt. Ja, pass auf, hier, bla und da und hier und irgendwas mit Boolean und hier und her. Und ich habe nur Bahnhof verstanden, ausschließlich.
Okay.
Und das war der Punkt, wo ich mir dachte, ach, du und Computerprogrammierung, das ist vielleicht doch nicht ein Dreamteam, ja, und von daher vergiss es einfach.
Oh, schade eigentlich.
Nun.
Ja, okay. Ja gut, okay, von Basic zu Pascal ist ein kleiner Schritt. Das stimmt schon. Ist aber nicht unmöglich, glaube ich. Das, man braucht halt ein bisschen Kontext und vielleicht ein bisschen Anleitung,
klar,
zu sagen, dann wäre das vielleicht gegangen. Ne? Also im Gegensatz zu Basic, zu Assembler. Weil das ist wirklich eine harte, harte Geschichte. Also
ja,
das ist
keine Frage.
Noch eine andere Geschichte.
Das ist nochmal eine andere Welt.
Ja. Ja, okay, cool, interessant. Ja, ich will nochmal zurück auf den Begriff Mikrocomputer kommen, ganz kurz. Weil ich habe damit ja die These begonnen am Anfang des Gesprächs sozusagen zu sagen, es gab es nicht Heimcomputer. Für mich waren das Mikrocomputer. So, das ist auch begründet durch das Fernsehen. Also damals gab es ja im Fernsehen Sendereien. Und wenn da von diesen Geräten gesprochen wurde, wurde oft von Mikrocomputern gesprochen. Das kam aus der Mikroelektronik, aus der Mikroelektronikwelt halt. Und bei mir war das ja eben auch stark gesetzt durch das NDR-Fernsehen, weil es da eine Sendereihe gab von Rolf-Dieter Klein. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Die haben eine 20-teilige Reihe gemacht, die haben sie genannt der NDR-Kleincomputer. Ja, was, also Wortspiel ist natürlich aus dem kleinen Computer und von Rolf-Dieter Klein, aus seinem Namen. Und da haben die halt quasi einen Computer aufgebaut, auf Z80 basiert, glaube ich, und haben in 20 Sendereien-Teilen halt das Ding komplett zusammengelötet. Also von der Hardware und bis hin zum Betriebssystem sozusagen und zu den ersten Spielen. Und da haben die wirklich alles Grundlegende der Mikroelektronik erklärt. Also es ging wirklich bei Transistoren los und Widerständen und Leiterplatten und was weiß ich denn. Und das war krasse Wissensvermittlung. Ne? Also es war so wirklich Elektrotechnik-Grundlagen, Elektronik-Grundlagen und Computertechnik-Grundlagen und das alles verheiratet in diesem Format. Kleine Anekdote, ich habe mal irgendwann versucht, beim NDR einen Mitschnitt zu bekommen von dem ganzen Ding, hat aber nicht geklappt und dann habe ich in so ein Forum gepostet, weiß ich mehr wo. Ein paar Wochen später stand irgendein Typ vor der Tür, bimmelte und dann drückte mir eine DVD in die Hand.
Okay.
Ja, das im Forum gelesen und so und ich hatte dir auch meine Adresse da reingeschrieben, also damals hat man sowas noch gemacht.
Süß.
Und dann hat er mir diese DVD in die Hand gedrückt mit so einem VHS-Rap von diesen Aufzeichnungen. Wollte kein Geld dafür und seitdem habe ich die DVD zu Hause liegen und habe mir die auch einmal angeguckt. Ist schon faszinierend, das zu sehen. Vor allen Dingen in der Reflexion, wie Wissensvermittlung damals im Fernsehen stattgefunden hat und in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Rundfunk. Gut, heute leben wir in einer ganz anderen Welt, das gibt's alles nicht mehr. Schulfernsehen gibt es nicht mehr. Aber das war die Welt, in der ich aufgewachsen war und das war für mich total faszinierend. Hast du das damals auch gesehen? Oder ist dir das bekannt, dieser NDR-Kleincomputer?
Ist mir bekannt, habe ich aber erst viel später erfahren, weil ich das damals, als ich so klein war, habe ich das nicht verfolgt, beziehungsweise NDR, jetzt muss ich leider sagen,
stimmt, ja.
81er Baujahr, ja, und wir hatten ja damals nur ARD, ZDF. WDR, bei Westdeutscher Rundfunk, bei uns in NRW in der Eifel. Und Südwestfunk gab es mit Rauschen damals ab und zu, je nachdem, wie die Sonne schien. Das haben wir noch, SWR-Funk haben wir bekommen.
Ah, stimmt, kleiner Einwurf. Boris Kretzinger kommt aus der Eifel und André Eimann kommt aus Hamburg.
So, das muss man vielleicht dazu wissen, ja. Genau, und deswegen, nee, und genau, auch wegen des jungen Alters hat mich das nicht erreicht. Aber sag mal, das heißt, hast du damals ausschließlich von kleinen Computern, von Mikrocomputern gehört? Oder war Heimcomputer auch schon ein Begriff, vielleicht auch aufgrund von Data-Becker-Büchern? Wo das ja durchaus verwendet wurde, meine ich mich dunkel zu erinnern.
Das war natürlich auch schon ein Begriff. Also das,
ja,
das war.
Aber du hast dich dagegen gewehrt, oder?
Nein. Ich wollte es nur herausheben, weil für mich diese Welt damit begonnen hat. Also der Begriff Mikrocomputer war zuerst da. Mhm. Der Begriff Heimcomputer kam danach. Und im Grunde haben beide das gleiche beschrieben. Und Heimcomputer ist als Begriff natürlich etabliert geblieben dann. Also auch in den Fachmedien vor allen Dingen. Ja, es gab ja dann so Zeitschriften wie HC, mein Homecomputer, die das dann eben auch im Englischen genannt haben. Und die Homecomputers vom Röske Verlag und so weiter. Also das, der Begriff, der wurde natürlich der richtige etablierte Begriff dann. Aber wie gesagt, wenn man 71 geboren ist und noch die End-70er miterlebt hat, sozusagen medial, dann waren Mikrocomputer, es war der vorgehende Begriff. Und das kam eben aus der Computertechnik, aus der Mikrocomputertechnik.
Ja, ich erinnere mich, dass es natürlich auch eine Abgrenzung ist zu den Computertypen, die es gab. Es gab ja auch einen schnellen Wandel da in der Computerwelt. Ja. Und Mainframe, Mini, Micro, das sind ja so die drei Größenkategorien gewesen. Und von daher ist das absolut nachvollziehbar natürlich. Ne? Aber hat, glaube ich, vielleicht in den USA und generell im englischsprachigen Raum länger vielleicht verfangen, der Begriff, als bei uns.
Interessante Frage, ja.
Vielleicht. Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte es mir vorstellen.
Also ich weiß, in England wurde der Microcomputer-Begriff auch lang verwendet. Mhm. Also auch in der Heimcomputer-Szene. Das weiß ich. Aber ja, das ist eine gute Frage, wie die Länder das dann gemacht haben. Also der Begriff Personalcomputer, so wie du ihn vorhin mit C64 in Verbindung gebracht hast, zum Beispiel.
Provokant, wie ich bin.
Provokant, wie du bist. Den fand ich irgendwie, das ist so einfach ein Begriff, der für mich stark von IBM geprägt ist, den ich auch jetzt nicht gleichsetzen würde mit Homecomputern und Microcomputer oder Mikrocomputern.
Ist nicht austauschbar, die Begriffsbild für den.
Nee, für mich ist der Personalcomputer ein Begriff von IBM. Das ist eine Marke für mich. Also kann ich gar nicht anders beschreiben. Ich habe das Gefühl, dass der Begriff sollte etabliert werden. Als Produktbegriff sozusagen. Und für mich steht da in der Wahrnehmung IBM dahinter. Und auch mit dem PC Junior und so. Also die haben dann ja halt irgendwie versucht, dieses Produkt in den Markt zu drücken, das dann jetzt am Ende der Heimcomputerphase auch sozusagen einen Shift eingeläutet hat in der Industrie und auch in der Computerwelt zu Hause. Eben diese Computer für jedermann, die man professionell benutzen konnte, dann zu etablieren. Ich weiß nicht, also ich hab zu diesem Begriff Personalcomputer so ein etwas zwiespältiges Verhältnis. Das ist für mich kein natürlicher Begriff, sondern ein gewollter Begriff, sage ich mal.
Spannend. Ja gut, gewollte Begriffe sind es so gesehen ja alle. Ja. Aber das stimmt natürlich.
Von IBM gewollter
Begriff. Von IBM gewollter Begriff, das hat das Marketing natürlich geschickt gemacht. Jetzt könnte man natürlich lamentieren, okay, es gab aber von Canon schon einen Personal Electronic Calculator und von Commodore natürlich den Personal Electronic Transactor.
Den PET, ja.
Von da ist der Sprung zum Personal Computer nicht mehr so weit. Ja. Möglich, dass dieser Begriff vielleicht sogar in anderen Zusammenhängen schon vor IBM aufgetaucht ist, müsste ich mich auch nochmal einlesen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das der Fall war, aber absolut, jedenfalls mit IBM war das gesetzt und es hat einen Computer beschrieben, der auch eine gewisse Preisklasse natürlich hatte und mit dem ein gewisser Anspruch verbunden war. Und das war gedacht zumindest, ob es wirklich so war, ob man jetzt mit einem 8088 so viel oder 86 Prozessor so viel andere Dinge machen konnte als mit einem Z80, weiß ich nicht. Ja, also.
Ja, das war also das Produkt Design und war, glaube ich, darauf ausgerichtet oder die Zielgruppe. Es ging darum, den Computer produktiv zu nutzen. Das war, glaube ich, der Punkt. Also weg von den Spielen, weg von dem Spielerischen hin zur produktiven Nutzung. Ja, jetzt kommt die Tabellenkalkulation, jetzt kommen die Balkendiagramme, jetzt kommt so richtig das das Hausmanagement, was weiß ich, die Verwaltung von irgendwelchen Karteien und so. Also alles so, ne, diese Effektivität und diese Effizienz und all dieser Kram. Und das war der Schnittpunkt, glaube ich. Also das war das, und das ist auch das Ende für mich, diese Heimcomputerzeit. Ja, das ging da dann nicht mehr um Spielen. Da ging es dann wirklich um die produktive Nutzung. Und jetzt machen wir etwas damit, was man auch im Büro machen würde. Das machen wir jetzt auch zu Hause. Und jetzt kannst du dein Leben verwalten und was weiß ich und deine Briefe schreiben und all so ein Zeug und irgendwelche lustigen Tortendiagramme machen. Genau. Und das war ein Paradigmenwechsel für mich in dieser Wahrnehmung.
Das heißt, der Heimcomputer als Begriff oder als, ja, generell als Gerät ist ja dann für dich wahrscheinlich schon recht früh verschwunden von der Bildfläche, oder?
Oh, gute Frage. Wann ist der verschwunden? Also erstmal grundsätzlich die Begriffe, die wir hier erwähnt haben, und auch diese zeitlichen Dinge, die überlappen natürlich ein Stück weit.
Klar,
das sind so große Kreise, die sich überlappen. Und da kann man jetzt keine harte Marke dran machen, ja. Von 1. Januar ist alles anders oder so. Das geht sicherlich nicht. Und da haben wir auch wahrscheinlich alle andere Perspektiven drauf in unserer Wahrnehmung. Ja, gute Frage. Also für mich ist zumindest eindeutig, dass diese, ich sag mal, diese unschuldigen Jahre, und das lag auch vielleicht an der persönlichen Wahrnehmung des Videospielens und des Gebastels und Getippes und der Listings und so, definitiv mit dem IBM-PC zu Ende waren.
Das tut mir leid.
Danke.
Oh nein.
Ab da war es dann ein kommerzielles Produkt.
Pfui.
Und du kaufst jetzt Programme und die sind toll. Und die machen tolle Dinge und Listings braucht keiner mehr. Das können wir jetzt einmotten. So. Das ist so eine, in der Rückschau eine Marke, die ich da sehe. Und wann das aufgehört hat, ist eine sehr gute Frage. Ich kann gar nicht mehr sagen, wann ich mein DXT bekommen habe. Das muss in den frühen 90ern gewesen sein. Ja, gefühlt würde ich jetzt sagen 91, 92. So.
Mhm.
Ungefähr.
Mhm.
Und da hatte ich dann halt ein XT und dann hatte ich irgendwie so einen monochromen Monitor, keine Farbe mehr auf einmal.
Ui. Aber ist ja auch professionell. Also jetzt hier Farbe ist ja auch Spielerei, ne? Das brauchst du dann nicht mehr.
Ja.
So.
Genau. Und dann MS-DOS und solche Sachen. Also, das ist jetzt eigentlich ein Thema für eine andere Episode eines Podcasts, glaube ich. Aber da war das, also das kann ich trotzdem schon kurz mal vorwegnehmen. Für mich war das ein Rückschritt. MS-DOS war ein Rückschritt. Auf vielen Ebenen. Es war bei Null angefangen. Was die Heimcomputer gemacht haben, insbesondere der Amiga, das war so weit vorne. Der MS-DOS-Computer war ein kompletter Rückschritt. Auf vielen Ebenen. Und er hat ganz langsam nur aufgeholt, fand ich. Das ist schon ein interessantes Merkmal dieser Zeit, weil man den ja immer so abfeiert, als so, da ging das Computerzeitalter los. Das stimmt nicht. Das ging schon viel früher los. Und viele, viele Ideen und Konzepte waren auch schon viel weiter. Die wurden tatsächlich zurückgesetzt und dann auch geklaut oft, muss man auch sagen. Also die Workbench und so und das ganze GUI-Ding und, ne, also nicht nur beim Apple Macintosh oder bei der Lisa, eben auch bei der Workbench von Amiga. Also es ist einfach ein Riesenrückschritt gewesen, was mit dem Bill Gates und dem MS-DOS dann kam. Und ja, wie gesagt, das ist eigentlich ein Thema von anderer Folge. Weiß nicht, wie siehst du das?
Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, natürlich, ne? Also wenn man sich einen Amiga 500 anguckt, der war ja wirklich noch, er hat ja auch bis 94, 95 noch tolle Spiele geliefert, ja. Auch Sounddesign-mäßig musste man bei MS-DOS da teilweise mit einem Speaker noch auskommen, wenn man sich keine teure Soundkarte leisten konnte.
Ja.
Also, und natürlich von der Grafikpracht von DOS wollen wir gar nicht reden. Ja. Gerade beim XT. Ja, das ist schon dramatisch.
Ja.
Aber ab dem 386er und vor allem ab den Spielen, die dann so aufkamen, viele 3D-Titel natürlich auch. Selbst wenn es rudimentär 3D ist, ich habe eben LHX genannt, diese Hubschrauber-Simulation von Electronic Arts. Phänomenal. Hat mich auch 94 noch weggehauen. Obwohl es da ja schon eigentlich nicht mehr wirklich State of the Art war. Das war, glaube ich, von 91 der Titel, von 90. Also und trotzdem, das war auf dem Amiga so nicht unbedingt darstellbar. Also vielleicht schon, wenn man an Titel wie Hunter denkt, möglich, aber nicht in der Geschwindigkeit. Selbst auf dem 386er lief sowas wie LRX relativ zügig und flüssig, ne? Und dann Wolfenstein, Doom und so weiter, wir kennen die Geschichte. Ne?
Okay, aber da sind wir jetzt schon ein bisschen weiter.
Da sind wir jetzt schon 93, ein ganzes 94. Stück weiter. Ja, genau, das ist richtig. Ja, ja. Anfang der 90er, wie gesagt, war ich ja noch C64-Besitzer, aber wenn ich auf den Teil der Bezeichnung nochmal eingehen darf, ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht, wie war das eigentlich damals bei uns, auch im Austausch untereinander, oder auch das Thema Underdog erwähnt hast, ich war ja Anfang der 90er mit dem 64er in gewisser Weise Underdog, weil da hatte schon keiner, niemand, den ich kannte, hatte einen 64er damals.
Mhm.
Also entweder irgendeinen IBM-kompatiblen oder einen anderen.
Ja. Das ist aber andere Art Underdog.
Genau, aber ob das jetzt ein Mikrocomputer war oder ein Heimcomputer, ein Personalcomputer, hat keine Rolle gespielt. Tatsächlich erinnere ich mich nur daran, wir haben es Computer genannt. Also ich hatte halt einen, was war mein Computer? C64. Was ist dein Computer? Amiga. Und was ist dein Computer? XT. Mhm. Oder es hat keiner XT gesagt. Es hat eigentlich hat jeder dann irgendwie gesagt, ich habe einen 286er oder einen 386er.
Genau.
So, das war's. Und da gab's keine nähere Spezifizierung oder Unterscheidung im Sinne von Personal, Heim, Mini, sondern so, wie die Dinger heißen, so wurden sie benannt. Und das waren alles Computer. Fertig. Ne?
Mhm. Ja, da kann man nochmal anmerken, dass das war der Aufstieg von Intel, ne?
Definitiv.
Da begann der Aufstieg von Intel.
Ja.
Der ja heute nicht mehr da ist. Heute ist Intel ja mehr oder weniger fast bedeutungslos geworden in vielen Bereichen.
Harte Worte.
Ja, die Dominanz von Intel ist gebrochen, definitiv. Also durch ARM, durch Apple,
ja.
Das ist nicht mehr das gleiche wie früher. Also es war eine ganz wichtige Firma Intel zu der Zeit. Okay, diese kalte Dusche, wie gesagt, des Rückschritts, die ich erwähnt hatte,
ja.
Die kam halt, die war nicht so lang, diese Phase. Aber die kam halt mit diesem Wechsel aus der Heimcomputerzeit in die PC-Ära. Das war erstmal ein Downer. Ja, und dann ging es halt relativ schnell wieder bergauf, das stimmt.
Mhm.
Aber es war erstmal ein Downer, das erinnere ich mich schon gut dran. Und es gab eben auch Spiele auf dem Amiga, hab das jetzt vergessen, wie das Spiel heißt, da gibt's unten so ein Jeep und oben ein Heli.
Silkworm?
Ja, Silkworm, genau, Silkworm. Silkworm zu zweit zu spielen, volle Action, was da abging auf dem Bildschirm, total geil. Der Sound von dem Spiel, total geil. Das war schon spielerisch geil. Also es war wirklich auch weit vorn und da hat das PC-Gaming auch erstmal hinkommen müssen.
Das stimmt.
Ja, also der Amiga hat schon unheimliche Dinge gemacht und nicht nur im Gaming. Ne? Also dann muss ich noch mal kurz erinnern an die ganzen Multimedia-Fähigkeiten.
Absolut.
An das ganze Grafik- und Sounddesign von den Chip, von dem Computer, von den Chips. Das war schon beeindruckende Maschine, die dann ja auch noch parallel lief zum PC.
Richtig.
In verschiedenen Branchen, sage ich mal sogar. Und das hat sich dann erst, da musste das PC-Lager aufholen, ne? Dann sozusagen, ne? Um da erst mal wieder hinzukommen.
Ging nur
Multitasking auf der Workbench und so.
Absolut, also, das ging auch nur wirklich gut dank Modularität.
Ja.
Also ein PC ohne Grafik und Soundkarte war halt immer noch Schrott im Vergleich zu Amiga mehr oder weniger.
Genau.
Das ist einfach so.
Die Basics haben es ja nicht geliefert.
Nee, korrekt. Die Hardware war ja eigentlich nicht auf dem Level, immer noch nicht tatsächlich. Ja. Ne? Aber da halt diese Expansion-Cards erstens möglich waren und zweitens immer billiger wurden. Tja.
Das Konzept der Modularität war natürlich dann der Door-Opener,
ja,
für diese Plattform. Ne? Und die ganzen Partner reinzuziehen, die Software zu schreiben, die Karten zu produzieren und so. Was natürlich auch dann im Rückschluss zu diesen ganzen Kompatibilitätsproblemen geführt hat. Aber das hat natürlich diese Flexibilität gebracht, ne? Die Performance, also das immer weiter zu treiben. Ja, das stimmt, da ist was dran. Aber ich erinnere mich noch daran, wie IBM dann irgendwann später große Töne gespuckt hat mit OS2 Warp und so, wie geil Multitasking ist und so. Das hatte die Workbench und der Amiga alles schon lange gehabt. Ja, das ist so. Also
ja,
die haben das Konzept einfach nochmal als Innovation abgefeiert. Gab's alles schon.
Klar.
Ja, und das war ja auch eine Sache, die Gates immer wieder gemacht hat. Ja, also diese alten Weine neuen Schläuchen dann zu verkaufen und da halt die Marke Windows dran zu hängen. Ja, nun gut, so ist es, ne?
Ja, das willst du machen, so war's, ja.
So war's. Ja, Boris, schön, Heimcomputer.
Ja, ebenso.
Genau. Also, ist doch was geblieben, ne? Also, man hat uns da schon ganz viel mit auf den Weg gegeben, hat uns auch geprägt.
Ich möchte es nicht missen, ja, war eine gute Erfahrung.
Genau, war eine tolle, tolle Phase, glaube ich, die uns auch nachhaltig geprägt hat. Und viel Grundverständnis gebracht hat.
Ja.
Auch für die Computertechnik halt. Und natürlich wahnsinnig viele gute Spiele gesehen. Ne? Spielereien, die darauf geboren worden sind, auf diesen Plattformen bis heute zum Teil leben.
Ja.
Firmen, die gegründet worden sind, die bis heute da leben, also Electronic Arts mal genannt, ne, als Global Player sozusagen, der auf diesen Plattformen groß geworden ist, und viele andere Studios. Ne. Super. Hast du noch ein abschließendes Wort zum Thema Mikro- oder Heimcomputer?
Ein abschließendes Wort. Ich muss ein bisschen lächeln, wenn ich an dein ZX81 denke und schon gewillt bin zu sagen, ja, das ist wirklich ein Mikrocomputer im wörtlichen Sinne.
Ja.
Das wollte ich dir gerne noch mit auf den Weg geben.
Oh, ja,
voll, wie ich bin. Ja, sehr gerne.
Okay, das finde ich gut. Und wenn man den Zollstock daneben legt, dann ist das natürlich vollkommen richtig. Also weniger groß ging es nicht mehr. Ich kann mich an keinen Computer erinnern, der wirklich irgendwie noch kleiner war.
Ja.
Und trotzdem so tolle Leistungen hatte, also mit der 16K-Erweiterung natürlich und dem berühmten RAM-Wobbel, wenn man dagegen kam. Kennst du den Begriff?
Ja, habe ich schon mal gehört.
Ja, also wenn man dagegen kam, gegen diese Erweiterung hinten, dann gab es irgendwie einen Kurzschluss und dann war alles weg.
Toll, Qualitätsprodukt.
Ja, gut, aber mit 1K RAM hat man auch nicht so viel gerissen.
Ja.
Musste also relativ schnell her, das Ding. Ne?
Klar.
Ja, hat mich gefreut, Boris.
Ebenso. Vielen Dank, dass du dich hier auf mein graues Sofa niedergelassen hast, um mit mir darüber zu reden.
Ja, hat mir auch sehr gefallen hier und gern bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, André.
Ciao, Boris.
Tüdelü.